Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Martin Löschberger begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe von Credo, der Glaube der Kirche. Heute geht es auch um den Glauben im Sinne der Lehre der Kirche, nämlich um das Thema Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Ein großes, umfassendes Thema. Aus dem Grund haben wir dieses Thema auch angelegt in vier Teilen. Heute ist eben der erste Teil zu diesem großen Themenblock, die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Man könnte das auch anders umschreiben, man könnte sagen, ja, die Lehre von den letzten Dingen bedeutet letztlich die Lehre von unserer eigentlichen und endgültigen Bestimmung im Schöpfungs- und Heilsplan Gottes. Es ist ein zukunftsgerichtetes Thema und dennoch gibt es aber hier eine Fülle von klaren Aussagen in der Heiligen Schrift und eben auch die Lehre der Kirche sagt viel zu diesem Themenblock. Wenn man das ein bisschen näher gliedert, dann kommen einem viele Teilthemen natürlich zum Nachdenken und zur Fragestellung. Und das wird auch in etwa dann unsere Gliederung sein in diesen vier Teilen zu diesem großen Thema. Es wird umfassender mal gefragt, was ist Eschatologie? Eschatologie als theologische Disziplin. Stellenwert der Eschatologie heute, dann unterschiedliche und verschiedene Begriffe der Eschatologie, die Reichgottesverkündigung Jesu, die Naherwartung aus biblischer Sicht, Tod und Auferstehung, ich glaube an die Auferstehung der Toten, das ewige Leben, ich glaube an das ewige Leben, das besondere Gericht, Hölle, Fegefeuer, Himmel, Parousie und das letzte Gericht, die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde. Das nur einmal so als Überschriften zu den Teilthemen, zu denen wir eben nach und nach kommen werden, aber wie gesagt, das ausgedehnt auf vier Teile bei Credo zu diesem großen Thema. Jetzt möchte ich aber unseren Gastreferenten herzlich begrüßen. Ich begrüße Pfarrer Thomas Rellstab in der Pfarre Oberurnen in der Schweiz ganz herzlich. Guten Abend, grüß Gott.
Grüß Gott und guten Abend.
Ich möchte Sie, lieber Herr Pfarrer, noch einmal kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern. Pfarrer Thomas Rellstab hat in Chur und in Rom Theologie studiert. Er wurde im August 1991 von Bischof Haas zum Priester geweiht und er ist seit 1998 Pfarrer in Oberurnen. In welchem Kanton ist diese Pfarrei?
Das ist im Kanton Glarus. Mhm. Der Kanton Glarus ist ziemlich in der Mitte zwischen Zürich und Chur. Mhm. Ziemlich genau 60 Kilometer von Zürich weg. Mhm.
Ja, die genannten Teilthemen, die Sie geplant haben, uns zu erläutern, für uns zu betrachten, wenn wir da diese Teilthemen so jetzt noch einmal Revue passieren lassen, welches der angekündigten, die Sie dann ausarbeiten werden, Teilthemen ist den Gläubigen heute auch noch wirklich vertraut? Haben Sie da Erfahrungen aus Ihrer Seelsorge? Kommen die Leute mit bestimmten Fragen zu Ihnen aus diesem Themenbereich oder ist das überhaupt schon verschwunden aus dem Bewusstsein auch der Gläubigen? Sind da gewisse Themen schon verdrängt worden?
Also die Gläubigen, die machen sich sicher immer wieder Gedanken mit Fragen wie Tod und Auferstehung und ewiges Leben, was folgt danach? Sicher ganz besonders natürlich mit dem Himmel, das ist das, was wir ja alle erhoffen, aber sicher auch Gedanken bezüglich des Fegefeuers. Anders sieht es aus bei Leuten, die keinen Glauben haben an Jesus Christus und an Gott, bei denen merkt man immer wieder, wie sehr das dieses Thema überhaupt inexistent ist in ihrem Leben.
Meine persönlichen Erfahrungen laufen schon auch dahin, dass so in Glaubensgesprächen fragen mich auch gläubige Menschen ja, wie verstehst du dieses oder jenes, dass gewisse Unsicherheiten da sind im Lehrverständnis oder das, was die Kirche lehrt, ist in Teilbereichen sicher ein bisschen so in den Hintergrund geraten. Aber sicher die Frage um diese Dinge, die ist aktuell und die wird für jeden Menschen bis zu seinem Tod auch immer aktuell bleiben. Nun, wir haben ausführlich Zeit, uns diesen Teilthemen, diesem großen Thema uns zu widmen. Jetzt aber beginnen wir eben die Einführungsfragen und den ersten Teil zu diesem großen Thema Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen mit Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen. Bitte.
Ja, vielen Dank. Es geht heute tatsächlich einfach mal grundsätzlich darum, was ist Eschatologie und welche sind die Begriffe, die dazu gehören. Eschatologie, das tönt so wild. Was ist das eigentlich? Grundsätzlich kann man sagen, dass Eschatologie ein zentrales Thema der ganzen Theologie ist, also ein eigenes Feld der Theologie, ein eigenes Traktat innerhalb der Theologie. Das Wort Eschatologie stammt vom griechischen Wort da eschata und bedeutet die äußersten oder eben auch die letzten Dinge. Eschatologie ist also nichts anderes als die Lehre über die letzten Dinge, über das, was nach dem Leben kommt. Tod, Auferstehung, was kommt nach danach, was kommt nach unserem Tod, das behandelt die Eschatologie. In den vorgesehenen 4 Sendungen über die Eschatologie werden wir uns Gedanken machen über Fragen Tod und Auferstehung der Seele und Tod und Unsterblichkeit der Seele, Gericht und Fegefeuer, Himmel und Hölle, Parousie, das ist die Rückkehr Jesu am Ende der Zeit und auch die Frage nach dem Reich Gottes. All diese Begriffe werden wir genauer betrachten und anschauen. Wir werden sehen, was unser christlicher Glaube darüber lehrt. Nun also, Eschatologie als theologische Disziplin. Grundsätzlich unterscheidet man in der Theologie zwischen der individuellen und der universalen Eschatologie. Damit ist gemeint, die individuelle Eschatologie, dort geht es um die Lehre von den Hoffnungen auf Vollendung des Einzelnen, also meine persönliche Eschatologie, was geschieht mit mir, in der universalen Eschatologie um die Hoffnung auf Vollendung der gesamten Schöpfung. In der Einleitung hat es geheißen, dass die Hoffnung auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, also als Abschluss, als Vollendung von allem, der letzte Teil des eschatologischen Traktates ist. Die Eschatologie ist also eine theologische Disziplin. Und als theologische Disziplin ist sie erst in der Neuzeit wieder in den Mittelpunkt gerückt. Früher war es am Ende der Theologie angesiedelt und hat ein ruhiges Dasein geführt. Durch die geschichtlichen Krisen unserer Zeit ist sie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr ins Zentrum gerückt. Plötzlich wurden die Fragen nach Leben nach dem Tod wieder aktueller. Allerdings ist die Eschatologie auch heute noch am Ende der Dogmatik geführt, also der Glaubenslehre der Kirche, was sicher damit zusammenhängt, dass sie im Glaubensbekenntnis der letzte Artikel ist und es in ihr, wie gesagt, um die letzten Dinge geht. Am Schluss des Glaubensbekenntnisses im 11. und im 12. Artikel sagen wir, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Also deshalb ist die Eschatologie natürlich auch in den theologischen Traktaten bzw. in der ganzen Dogmatik am Ende aufgelistet. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über die verschiedenen theologischen Disziplinen, die wir in der katholischen Kirche oder dogmatischen Lehre lernen, geben. Zunächst einmal, ein wesentlicher Aspekt der Theologie in der Kirche ist natürlich die Exegese. Das ist die Lehre der Auslegung der Heiligen Schrift. Dann gibt es die sogenannte theologische Anthropologie, also die Lehre über das Wesen des Menschen und der Bestimmung des Menschen vor Gott. Dann ist ein wichtiges Traktat in der Theologie die Schöpfungslehre. ein weiteres Traktat, da geht es dann um Gott selber, die Trinitätslehre, also die Lehre über die Einheit und Dreiheit, Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. In der Gotteslehre macht man sich vor allem über Gedanken darüber, was kann man über Gott Vater im engeren Sinn aussagen. Dann ein weiteres Traktat ist die sogenannte Christologie. Das leuchtet allen ein. Das ist die Lehre über Jesus Christus. Was gibt es da alles zu sagen über Christus? Wer war Jesus Christus? Weiter gibt es dann die Mariologie, die innerhalb der Christologie meistens behandelt wird, also die Lehre über die Gottesmutter Maria. Ebenfalls innerhalb der Christologie wird meistens die Soteriologie behandelt. Das ist die Lehre über das Heil, das Jesus Christus gebracht hat, das Heil durch Jesus Christus. Es ist natürlich etwas verbunden mit der ganzen Frage der Eschatologie. Dann auch die Gnadenlehre. Dann kommt der Heilige Geist, gibt es die sogenannte Pneumatologie, die Lehre über den Heiligen Geist, die als eigenständiger theologischer Traktat dasteht und den man studiert. Dann ist natürlich in der katholischen Kirche auch ganz wichtig die Sakramentenlehre, die ein Teil der Dogmatik ist. Und schließlich eben als letzter Traktat die Eschatologie, die Lehre über die Hoffnungen auf die Vollendung der Welt und des Einzelnen, eben die Lehre über die letzten Dinge. Und um diese Eschatologie, das haben Sie jetzt mittlerweile verstanden, geht es in unseren Vorträgen. Welchen Stellenwert hat die Eschatologie heute? Die Bedeutung der Eschatologie in der Theologie hat trotz der Ansiedelung am Ende der Dogmatik seit dem 19. Jahrhundert einen neuen Stellenwert erhalten. Nach der Zeit der Aufklärung, die ja im 17. bis 18. Jahrhundert darum bemüht war, die Vernunft über jegliches Denken zu stellen, keinen Platz mehr zu lassen für das Übernatürliche, Religiöse, alles musste vernünftig sein, erkannten die Menschen dann wieder, dass die Botschaft Jesu in erster Linie eine eschatologische war, also eine, die über das Jetzt ins Jenseits gerichtet ist. Von da an hat sich die Bedeutung der Eschatologie als theologische Disziplin verändert. Allerdings besteht nun seit einigen Jahrzehnten wieder eine neue Schwierigkeit, weil die Menschen immer mehr diesseits orientiert leben. Ohne den Gedanken an das Jenseits liegt ihnen die Auseinandersetzung mit dem Ende, also mit dem Tod, und was danach kommt, sehr fern. Viele verdrängen diese Fragen, die doch wesentlich auch zu unserem menschlichen Leben gehören. Das zentrale Thema der Eschatologie, also gibt es ein Leben nach dem Tod, wird weitestgehend verdrängt. Ich erinnere mich hier noch sehr gut an die Gespräche, die ich während meiner Militärdienstzeit mit den Kameraden über dieses Thema führen durfte. Wir haben oft gesprochen über Tod und Auferstehung und ewiges Leben. Ich bin da relativ früh an meinem Glaubensanfang gewesen in jener Zeit. Und ich habe dann festgestellt, dass viele von diesen meinen Kameraden der Überzeugung waren, dass nach dem Tod einfach alles fertig sei. Dass man sich sozusagen im Nichts auflöst und einfach weg ist. Der Tod als endgültiges Ende ohne jegliche Hoffnung auf etwas, das danach kommen könnte. Ich muss sagen, für mich ist dieser Gedanke unfassbar. Das ist für mich etwas vom Trostlosesten, das es gibt. Und auch vom Traurigsten. Ich habe mich damals sehr betrübt, dass sie so dachten. Und ich konnte sie nicht überzeugen, dass es eben wirklich ein Leben nach dem Tod gibt. Und dass es auch wichtig ist, dass man daran glaubt. Es ist etwas Hoffnungsloses. Wenn der Tod das Ende sein sollte und wenn es nachher nicht mehr weitergeht, dann stellen sich für mich sehr viele Fragen überhaupt über den Sinn des Lebens. Und deshalb scheint es mir heute ganz besonders wichtig, dass die Theologie und die Glaubensverkündigung in den Pfarreien wieder vermehrt auf dieses Thema eingehen. Und zwar vor allem auch, um den Menschen Hoffnungen zu vermitteln und ihnen die Angst vor dem Tod und dem, was danach kommt, zu nehmen. Ich bin daher auch froh, dass ich diese Sendungen über die letzten Dinge auf Radio Horeb halten darf. Das Thema Hoffnung ist doch sehr, sehr aktuell. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass Papst Benedikt XVI. Selber sich sehr intensiv mit den Themen Eschatologie und Hoffnung auseinandergesetzt hat. Schon als Theologieprofessor in Regensburg hat er ein Buch über die Eschatologie geschrieben, die in der kleinen katholischen Dogmatik als Band Nummer 9 erschienen und im letzten Jahr neu herausgegeben worden ist, und zwar das Neue mit einem Vorwort von ihm selber als jetzigem Papst. Auch hat er, wie Sie wissen, im letzten Dezember seine zweite Enzyklika veröffentlicht, und zwar über das Thema der Hoffnung, Spe Salvi. In ihr geht es nicht zuletzt auch um die Hoffnung auf das ewige Leben. Beide Werke, sowohl die Eschatologie in der kleinen katholischen Dogmatik als auch die neue Enzyklika, sind sehr lesenswert. Allerdings kann ich Ihnen sagen, dass das Lesen der Enzyklika doch bedeutend einfacher ist als das große, dicke Buch über die Eschatologie. Dort geht es zum Teil doch sehr theologisch kompliziert zu und her. So können wir sagen, dass die Eschatologie wirklich zum Wesen des christlichen Glaubens überhaupt gehört. Denn im Christentum geht es ja in erster Linie um die Erlangung des ewigen Lebens. Darum sind wir hier. Wir wollen die Welt, die Zeit auf der Erde so verbringen, damit wir nachher des ewigen Lebens würdig sind. Und Jesus hat uns von diesem ewigen Leben gesprochen. Jesus ist gekommen, um uns den Weg ins ewige Leben aufzuzeigen. Daher ist alles, was mit dem ewigen Leben zu tun hat, ein Teilbereich der theologischen Disziplin Eschatologie. Wir haben bisher gesehen, welchen Stellenwert die Eschatologie innerhalb der theologischen Traktate hat und worum es überschlagsmäßig in ihr geht. Wir müssen uns jetzt eingehender mit den Begriffen auseinandersetzen, die etwas mit der Eschatologie zu tun haben. Alle vorhin erwähnten Begriffe bei der Einleitung von Herrn Löschberger werden wir im Laufe unserer Sendungen genau erklären. Also auch die drei bekanntesten Begriffe Himmel, Hölle und Fegefeuer. Zunächst aber wenden wir uns zwei grundlegenden Fragen zu, nämlich der Bedeutung der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu und der Frage nach der Naherwartung in der Bibel. Konkret, was hat Jesus eigentlich mit dem Reich Gottes gemeint, von dem er so oft geredet hat? Und wie sehr gingen die ersten Christen davon aus, dass das Ende der Welt bald sein wird? Zuerst also das Reich Gottes. In der Predigt Jesu ist einer der wichtigsten Begriffe Reich Gottes, auf Griechisch Basileia tou Theou, oder im Matthäusevangelium ist nicht vom Reich Gottes die Rede, sondern vom Himmelreich, Basileia ton Uranon. Jesus gebraucht dieses Wort 90 Mal und sowohl Reich Gottes als Himmelreich ist identisch. Zum Vergleich zu diesen 90 Mal: nach der Himmelfahrt Jesu wird dieser Begriff im Neuen Testament nur noch 23 Mal verwendet. Dafür steht dann die Person Jesus Christus im Mittelpunkt der Verkündigung. Also nicht mehr in diesem Sinne die Reich Gottes Verkündigung, sondern die Christologie, die Christusverkündigung. Es ist sehr bedeutsam. 90 Mal spricht Jesus vom Reich Gottes und danach sind nur noch 23 Mal diese Begriffe, oder wie kommt dieser Begriff im ganzen restlichen Neuen Testament vor? Der Begriff Reich Gottes ist ein eschatologischer Begriff. Wenn Jesus davon spricht, meint er die Herrschaft Gottes, die lebendige Macht Gottes. Die lebendige Macht Gottes, die wirklich auf Erden gekommen ist. Die Herrschaft Gottes, die eben im Reich Gottes verwirklicht ist. Berühmt ist das Wort, das Jesus als erster nach seiner Taufe verkündet hat. Wir haben es gerade am Montag in der Heiligen Messe gehört. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Mit diesen Worten sagt Jesus, dass Gott nahe ist, dass das jenseitige Reich, in dem Gott herrscht, sich auf Erden ausbreitet. Natürlich durch das Wirken Jesu selber. In ihm beginnt sich das jenseitige Reich Gottes auf Erden zu etablieren. In Jesus entsteht sozusagen eine Verbindung von Jenseits zu Diesseits. Und das Leben in der Ewigkeit, so können wir sagen, beginnt bereits hier auf Erden. Nehmen wir noch eine andere Stelle. Als ein junger Mann sich Jesus anschließen wollte, forderte Jesus von ihm, alles zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben. Weil er zu sehr an seinem Besitz hing, ging dieser Mann traurig weg. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Hier erscheint das Reich Gottes deutlicher als etwas, das später kommt. In diesem Sinn kann der Reichtum ein Hindernis für das ewige Leben darstellen. Wobei man die Stelle natürlich auch so verstehen kann, dass Jesus einfach darauf hinweisen wollte, wie nötig eine Gesinnungsänderung ist, um am Reich Gottes im Sinne des Lebens mit Jesus Christus hier auf Erden Anteil zu erhalten. Weitere wichtige Stellen, in denen Jesus vom Reich Gottes spricht, sind die Gleichnisse. Vor allem die Gleichnisse vom Wachsen der Saat. Im Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 26 bis 29, kommt ein weiterer Aspekt in diesem Gleichnis vom Wachstum der Saat zum Ausdruck. So wie der ausgestreute Samen keimt und wächst, ohne dass man noch etwas dazu tun müsste, so wächst das Reich Gottes ohne Mitwirkung des Menschen, sozusagen über Nacht. Hier wird deutlich, dass das Reich Gottes ein Geschenk Gottes ist, das man sich nicht selber aneignen kann. Ähnlich verhält es sich mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das Sie alle kennen, wo der Letzte denselben Lohn erhält wie jener, der den ganzen Tag gearbeitet hat. Dass die Gnade ein freies Geschenk Gottes ist, kommt auch in anderen Stellen zum Ausdruck. Jesus, der das Reich Gottes verkörpert, vergibt der Sünderin, die in flagranti beim Ehebruch erwischt wurde, im Gleichnis vom verlorenen Sohn bzw. vom barmherzigen Vater, stellt er die Vergebung des Vaters als freie, unverdiente Gnade hin. Auch im Gleichnis vom Sämann oder im Gleichnis vom Senfkorn oder auch im Gleichnis vom Sauerteig kommt dieser Gnadencharakter des Reiches Gottes deutlich zum Ausdruck. Also das Reich Gottes ist ein Gnadengeschenk, unentgeltlich den Menschen gegeben. Dennoch darf im Zusammenhang mit der Reich Gottes Verkündigung Jesu der moralische Aspekt nicht außer Acht gelassen werden. Besonders deutlich kommt das im Abschnitt des Matthäusevangeliums zum Ausdruck, der den Titel trägt „Das jüngste Gericht“. In dieser Rede, die Sie auch alle kennen, sagt der Herr denen, die das moralisch Gute getan haben, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Also, sie dürfen das Reich Gottes in Besitz nehmen. Warum? Und jetzt kommt eben die moralische Komponente. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Die Gerechten fragen dann natürlich, wann haben wir dich nackt gesehen oder haben wir dir zu essen gegeben und so weiter. Und Jesus sagt dann, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also jede moralisch gute Tat ist letztlich Jesus Christus selber getan und hat deshalb eine Auswirkung auf unsere Reich Gottes Fähigkeit. Im gleichen Gleichnis wendet sich Jesus dann an jene, die all diese Dinge eben nicht getan haben und deswegen verflucht und ins ewige Feuer verdammt werden. Ich möchte daher etwas Doppeltes unterstreichen. Moment, jetzt habe ich gerade einen falschen Klick gemacht. Muss ich die Stelle wieder suchen. Da. Eben, die haben das nicht gemacht. Sie haben nicht das moralisch Gute getan. Und Jesus sagt dann, was ihr einem meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also hier möchte ich etwas Doppeltes erwähnen. Erstens erscheint in diesem Gleichnis das Reich Gottes wieder stark als etwas Jenseitiges, als etwas, das danach kommt. Obwohl auch ein Hineinstrahlen ins Jetzt, ins Diesseits aufscheint, weil jetzt die guten Taten getan werden müssen, weil jetzt das moralisch Gute eine Auswirkung hat auf das nachher Kommende. Aber es ist doch das Reich Gottes als etwas, das man erhält, als etwas Jenseitiges. Und zweitens zeigt diese Stelle, dass der Mensch durch seine Liebestaten, vielleicht können wir auch sagen, aufgrund seines Lebensstiles, wie Jesus es vorgelebt hat, mitverantwortlich ist, ob man das Reich, am Reich Gottes Anteil erhält oder ausgeschlossen ist. Die moralische Komponente im Reich Gottes ist also wichtig. Wenn wir so leben, wie Jesus da gelebt hat, dann erhalten wir Anteil am Reich Gottes. Wenn wir nicht so gelebt haben, wenn wir nicht das moralisch Gute getan haben, hat das eine Konsequenz für unsere Reich Gottes Tauglichkeit. Ich möchte noch auf eine andere Stelle eingehen. Eine andere Stelle zeigt, wie wichtig es Jesus ist, dass wir den Willen des Vaters tun. Ja, die Erfüllung des Willens Gottes ist geradezu Voraussetzung, um in sein Reich zu gelangen. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag, also am Tag des Gerichtes, zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Also die Erfüllung des Willens Gottes ist eine Bedingung, um ganz in das Himmelreich hineinzukommen, um am Reich Gottes Anteil zu erhalten. Noch einen letzten Text im Zusammenhang mit der Reich Gottes Verkündigung Jesu. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Hier können wir sehen, dass Jesus das Reich Gottes mit sich selbst identifiziert. Aber wie seine Gottheit von den Menschen nur langsam erkannt worden ist, so erkennen sie das kommende Reich Gottes in ihm auch nur langsam. Mit Jesus ist das Reich Gottes gekommen. Es ist schon mitten unter uns. So können wir vorerst einmal zusammenfassen. Das Reich Gottes, als eschatologischer Begriff, hat einen wichtigen Stellenwert in der Verkündigung Jesu. Das Reich Gottes ist etwas Jenseitiges, das aber in der Person Jesu ins Diesseits eingebrochen ist. Das Reich Gottes ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes, das jedem Menschen angeboten ist. Und gleichzeitig ist es Lohn für unser persönliches Mitwirken durch die Taten der Liebe. Mit dem Begriff Reich Gottes spricht Jesus von Gott als den lebendigen Gott, der in der Welt und in der Geschichte konkret zu handeln imstande ist und eben jetzt handelt. So hat Papst Benedikt XVI. In seinem Buch Jesus geschrieben. Mit dem Begriff Reich Gottes will Jesus sagen, Gott gibt es und Gott ist wirklich Gott. Das heißt, er hält die Fäden in der Welt, der Fäden der Welt in den Händen. Er ist da. Wir haben vorhin den Begriff Reich Gottes in der Predigttätigkeit Jesu untersucht und festgestellt, dass das Reich Gottes gleichzeitig etwas Jenseitiges und Diesseitiges ist, dass es gleichzeitig ein Geschenk Gottes, das er den Menschen anbietet, ist, aber auch, dass wir durch unser moralisches Handeln, durch unsere Liebeswerke uns Reich Gottes fähig machen. Nun fragen wir uns, wie sehr die ersten Christen von der sogenannten Naherwartung ausgingen. Unter Naherwartung versteht man das baldige Eintreffen des Weltendes. Wie nahe steht es bevor? Wie lange dauert es noch bis zum Weltende? Das war eine wichtige Frage für die ersten Christen. Wir wollen untersuchen, was die Bibel sagt, was Jesus dazu sagt. In der Zeit nach dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu, stellte sich überdies auch den ersten Christen noch die Frage nach der Rückkehr Jesu, der sogenannten Parousie, aber darüber später. Nun, es gibt in der Bibel zweifellos Spuren einer Naherwartung des Weltendes. In den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas ist die Rede von der Zerstörung des Jerusalemer Tempels. Jesus weist auf ein Ereignis in der Zukunft hin. Die Zerstörung des Tempels fand dann tatsächlich im Jahre 70 nach Christus statt, also rund 40 Jahre, nachdem Jesus sie prophezeit hatte. Dieses Datum 70 nach Christus und Zerstörung des Tempels ist übrigens entscheidend auch für die Datierung der Abfassung der Evangelien. Wenn man davon ausgeht, dass Jesus die Zerstörung des Tempels voraussehen konnte, setzt man die Abfassung der synoptischen Evangelien vor dem Jahr 70 an, so um das Jahr 60. Die Exegeten dagegen, die nicht davon ausgehen, also die nicht glauben, dass Jesus das voraussehen konnte, setzen die Abfassungszeit später an, gewöhnlich zwischen 80 und 90. Sie sagen dann, der Evangelist musste darum gewusst haben, dass der Tempel zerstört ist, sonst hätte er nicht darüber schreiben können. Aus den Worten Jesu geht jedenfalls klar hervor, dass mit der Zerstörung des Tempels von Jerusalem noch nicht das Ende der Welt gekommen ist. Im Lukasevangelium heißt es zum Beispiel deutlich, aber das Ende kommt noch nicht sofort. Jesus mahnt vielmehr davor, denen leichtsinnig Glauben zu schenken, die vom Weltende und vom Kommen des Messias bzw. der Rückkehr Jesu, denn, so sagt Jesus, viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da, lauft ihnen nicht nach. Jesus mahnt vor solchen Leuten, es sind falsche Propheten, es sind falsche, die sich mit falschen Lorbeeren schmücken, die da sagen, wie ich bin der Messias. Dem Weltende bzw. der Rückkehr des Messias wird vielmehr eine große Drangsal vorausgehen. Erst danach wird das Weltende sein und Jesus in seiner Herrlichkeit zurückkehren. In den Evangelien gibt es Texte, die Sie zum Teil auch aus der Adventszeit kennen und die gerade von diesem Weltende und der Rückkehr Jesu berichten. Gerade am ersten Adventssonntag bedenken wir jeweils, dass die Ankunft Jesu sich nicht nur zeitlich auf die Geburt in Bethlehem bezieht, sondern auch endzeitlich auf seine Rückkehr am Ende der Welt. Ich lese Ihnen aus dem Matthäusevangelium einen Abschnitt vor, der am ersten Adventssonntag des letzten Jahres auch vorgelesen worden ist. Es heißt da im Matthäus-Evangelium, sofort nach der großen Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen, und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden, und sie werden die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Soweit der Text aus dem Matthäusevangelium. Hier ist also vom Weltende und von der Rückkehr Jesu die Rede. Es geht dieser Rückkehr Jesu eben eine große Drangsal voraus. Und Jesus mahnt dann im Anschluss an dieses Evangelium diesen Abschnitt zur Wachsamkeit. Die Wachsamkeit soll dazu führen, dass wir jederzeit bereit sind, den Menschensohn aufzunehmen, wenn er plötzlich und ohne weitere Vorankündigung kommen wird. Fassen wir noch einmal zusammen. Die in den Evangelien aufscheinende Naherwartung des Weltendes geht auf Jesus selber zurück. Er hat davon gesprochen, ohne aber in irgendeiner Weise den Zeitpunkt zu entschlüsseln. Daher ist jede Spekulation über den Zeitpunkt des Weltendes nicht biblisch begründbar. Was die anderen neutestamentlichen Schriften konkret über die Rückkehr Jesu und das damit erwartete Weltende sagen, werden wir später noch eingehend untersuchen. Für heute sollen diese Informationen zur Eschatologie einmal genügen.
Danke, Pfarrer Thomas Rellstab, für den Vortrag im ersten Teil zu dem großen Themenblock. In vier Teilen werden wir das große Thema abhandeln: Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Ich begrüße am Telefon Frau Pluschke aus Coburg. Guten Abend, grüß Gott.
Ja, also ich bin sehr erfreut über diesen Vortrag. Und mir kamen dazu meine Gedanken. Vorausschicken möchte ich, ich bin freudig gläubig. Ich freue mich, dass ich einer Kirche angehöre, von der ich immer wieder schöpfen kann und was man eben braucht zum Leben. Und wenn dieses, auf diese Eschatologie hin, wenn ich das nicht glauben könnte, dann würde ich mir jetzt schon halbtot vorkommen. Für mich ist es einfach wichtig, diese Hoffnung zu haben, dass nach dem Tod nicht alles aus ist. Ich bin wahnsinnig neugierig. Ich weiß nicht, ob man es so beschreiben kann. Aber ich denke, Gott führt uns doch nicht hinters Licht. Und wenn das in der Bibel so steht, dann glaube ich dem und schöpfe aus all diesen Worten und Dingen so viel Hoffnung und Festigkeit im Glauben, dass ich mir immer wieder sage, Gott sei Dank, dass es Leute gibt, die immer wieder sich damit beschäftigen und das immer wieder den Leuten so sagen. Denn ich, zu meiner Schwester habe ich neulich gesagt, weißt du, ich denke, das Reich Gottes, vielleicht kommt es nie auf die Erde. Aber im Kommen ist es, wenn alle glauben an diesen Jesus, dann ist das Reich Gottes fast, ist es da. Aber eben, Sie werden mich schon verstehen, dass am Schluss dennoch diese Erscheinung, oder wenn es so in diesem Matthäus-Evangelium von den letzten Dingen die Rede ist, Erwartung muss man immer haben und immer bereit sein. Aber ich würde sagen, wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, ich wäre schon jetzt halb tot oder ganz tot.
Danke für dieses Zeugnis. Eine wunderbare Anregung, Pfarrer Thomas Rellstab, ist das nicht auch ein Hinweis, das, was gerade jetzt Papst Benedikt XVI. In seiner zweiten Enzyklika geschrieben hat, das kommt ja hier in diesem Zeugnis stark zum Ausdruck?
Zweifellos, ja. Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, das ist etwas vom Entscheidendsten. Ich habe mein Erlebnis aus der Militärzeit erzählt und manchmal gibt es auch heute noch Begegnungen mit Leuten, die wirklich diese Hoffnung nicht mehr haben, für die ist einfach fertig. Und das hat natürlich eine gewaltige Konsequenz auf unseren ganzen Lebensstil. Wenn es nichts mehr gibt, wenn man vor niemandem Rechenschaft für sein Tun ablegen muss, dann kann man tatsächlich, wie Paulus sagt, leben und den morgen sind wir tot. Und alles ist uns dann erlaubt. Dann sind wir auch sogar, ja, sind wir frei. Wer hindert uns dann, das Böse zu tun? Wer sollte uns daran, zurückhalten? Es hat letztlich keine Konsequenz, vielleicht hier auf der Erde, dass wir eingesperrt werden für ein Verbrechen, aber eine tiefere Konsequenz gibt es nicht und das finde ich dann schon sehr problematisch und sehr traurig vor allem auch. Mhm. Aber eben der Gedanke, dass es nachher nichts mehr geben sollte, dass es mit dem Tod dann einfach gänzlich fertig sein sollte, eben dass man sich so quasi im Nichts auflöst, dass einfach nichts mehr da ist, das ist für mich unerträglich.
Mhm. Genau so sehe ich das auch.
Ja. Danke, Frau Pluschke, für Ihren Anruf.
Bitte.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Danke. Ich begrüße Herrn Weimann aus Koblenz am Telefon. Grüß Gott.
Guten Tag oder guten Abend.
Grüß Gott.
Ich rufe an, weil Sie wegen moralischen Gründen geredet haben. Ich hatte immer so gedacht gehabt, weil wir den Heiligen Geist haben, verändert der unser Inneres und wir tun gute Werke, weil sich unser Wesen ändert. Und wir stellen es gar nicht so fest. Und dadurch heißt es später auch, wann haben wir das getan, weil es so in unserem Inneren ist, dass wir es gar nicht merken. Und wenn wir es merken, dass wir es tun, dann meinen wir wären gut, weil wir es ja getan haben. Aber so ist es unser Wesen und es gehört zu uns. Und dadurch tut Gott es eigentlich durch uns, weil er unser Wesen geändert hat.
Ja, Pfarrer Thomas Rellstadt, was hören Sie da heraus?
Beziehen Sie sich jetzt auf die Stelle aus dem Matthäusevangelium, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Ja.
Ja, grundsätzlich, klar, sollte das Christentum oder der Heilige Geist unser Wesen gänzlich verändern. Und das Gute, das wir tun, das sollte so wirklich konnatural sein, das sollte in unserer Natur drin sein, ganz fest eingeschlossen und wir sollten gar nicht mehr die Möglichkeit haben, das Böse zu tun. Aber jeder von uns, auch wenn er noch so vom Heiligen Geist erfüllt ist, wenn er noch so heiligmäßig lebt, muss doch immer wieder kämpfen gegen das Böse in ihm selber. Da kommen Anfechtungen und so weiter, da kommen Sympathien, Antipathien gegenüber Menschen, da reagiert man vielleicht nicht vollkommen in der Liebe, da macht man vielleicht einen bösen Spruch oder solche Dinge. Und das ist halt, man muss das Gute auch ganz bewusst wollen. Es geht nicht automatisch. Natürlich ist der Heilige Geist stark am Werk und verändert uns und es fällt uns leichter mit der Zeit, wenn wir es eingeübt haben, das Gute zu tun. Aber es ist doch immer wieder ein persönliches Engagement vonnöten, dass wir das Gute tun. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich mich ganz klar entscheiden kann, soll ich jetzt so oder so das Gute oder eben das weniger Gute tun, das dann letztlich böse ist? Oder von solchen Entscheidungen stehen wir immer wieder.
Das können wir als wunderbares Schlusswort für heute nehmen. Das war heute der erste Teil einer kleinen Reihe, einer vierteiligen Reihe zum Thema Eschatologie. Wir haben es heute ja in der Fragestellung ganz am Anfang richtig analysiert, nämlich was ist Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, das, was der Mensch nach dem irdischen Leben erwartet oder was ihn erwartet. Heute ging es auch um den Stellenwert der Eschatologie. Heute Eschatologie als theologische Disziplin, verschiedene Begriffe der Eschatologie und dann auch die Reich Gottes Verkündigung Jesu und die Naherwartung aus biblischer Sicht. Wir werden sicher auch in den weiteren Teilthemen, in den weiteren drei Sendungen zu diesem großen Themenbereich auch immer wieder auf diese Grundlagen zurückkommen. Ich sage zunächst einmal herzlichen Dank, Pfarrer Thomas Rellstab, für die Gestaltung dieser Reihe und für die heutige Sendung. Alles Gute und ich darf Sie noch am Ende unserer Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Gerne, ja. Der allmächtige Gott möge Sie segnen, Ihnen alle Gnaden schenken, die Sie brauchen, Ihnen jetzt eine gute Nacht gewähren, eine erholsame Nacht. Er möge Ihnen Schutz vor allem Bösen gewähren, Gesundheit an Körper, Seele und Geist. Er möge Sie führen in eine tiefere Gemeinschaft mit dem Herrn, Sie stärken im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe und im Vertrauen auf seine Hilfe und seinen Beistand und Sie schließlich bewahren für das ewige Leben. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Vielen Dank.
Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Dabeisein heute bei Credo. Auf Wiederhören. Martin Löschberger.